Liebes Tagebuch, da haben wir uns ja was Schönes eingebrockt, als wir einfach nur so letzte Woche sagten, wir sollten mal wieder, haben wir unvorsichtiger-weise versprochen, das machen wir jetzt dauernd.
Ja, ich hatte ja auch versprochen, dass ich Kapazität frei habe, um mir Notizen zu machen.
Ja.
Irgendwie habe ich aber das Gefühl gehabt, dass diese Woche die Frage, kein Kommentar, nächste Frage. Und das natürlich dann in dem Moment, wenn es so zackig geht, dann komme ich ja kaum hinterher, live dann die Bauchbinden, also die Namen einzublenden.
Das stimmt.
Deswegen habe ich jetzt nicht so viele Notizen.
Ah ja.
Allerdings gibt es ja Videoinformationen. Das heißt, ich brauche ja einfach nur in die Videos der Woche gucken und dann weiß ich zumindest schon mal, welche Themen wir hatten.
Ja, mach mal, weil ich weiß es nicht mehr.
Also die Woche fing ja an mit dem 1. März.
Stimmt.
Ja. Ist ja auch Zufall, ne? Montag, 1.
Ja.
Crazy.
Ja. Das hat übrigens eine interessante Folge, dass nämlich der Montag drauf 8. März ist. Und der 8. März ist was?
Frauentag.
Genau. Internationaler Frauentag.
Also frei in Berlin.
In Berlin und ich glaube auch in Brandenburg.
Unter anderem.
Feiertag.
Unter anderem. Aber nicht überall.
Nee. Überall. Eigentlich nur da, wo Frauen wertgeschätzt werden.
Genau, aber in der Bundespressekonferenz, das ist ja ein Berliner Verein, seitdem die Regierung nicht mehr in Bonn ist. Und
Was?
Seit wann ist das denn, Herr Fall? und deswegen gilt der Berliner Feiertagskalender.
Ja. Sehr schön. Also am nächsten Montag keine Reck-PK. Gut.
Genau.
Aber wir waren ja eigentlich beim 1. März.
Genau, wir waren. Soll ich alle Themen vorlesen oder so, die uns beschäftigt haben? Ich glaube, wenn wir so Wochenrückblick machen, reden wir mehr so über unsere Themen, würde ich sagen.
Ja. Ansonsten können wir ja nachliefern, wenn es lebhaftes Publikumsinteresse gibt.
Also die erste Frage diese Woche quasi in einer Regierungspressekonferenz von Thilo gestellt, ging raus ans Gesundheitsministerium zur Influenza-Kampagne. Also uns ist zu Ohren gekommen, dass quasi Influencer gesucht werden, die eine Impfkampagne der Bundesregierung unterstützen möchten.
Welch schönes Wortspiel, die Influencer.
Genau, das Wortspiel war aber nicht, hatten sie nicht auf dem Schirm, deswegen gab es da auf die konkrete Frage nach Influencern keine Antwort.
Aber sie fanden den Begriff schön.
Ja.
Und ich glaube, irgendjemand sozusagen in den Regierungsstellen, Beratungsagenturen wird sich auf die Lippe gebissen haben. Scheiße, warum sind wir da nicht drauf gekommen? Das hätte man teuer verkaufen können. Naja, gut.
Wollen wir auch kurz eine Impfkampagne machen? Hans, lass dich impfen.
Ja, ich lasse mich natürlich impfen. Wenn ich dran bin, ich gehöre zur Risikogruppe, Kategorie 2, und wenn ich mein Terminangebot oder mein Impfangebot erhalte, werde ich es wahrnehmen und ich werde auch, da habe ich volles Vertrauen, ich bin ein Schlafschaf, voller Vertrauen in deutsche Behördengründlichkeit, ich werde auch dann den Impfstoff entgegennehmen, mir reindrücken lassen, der mir dann empfohlen oder vorgeschlagen wird. Da kenne ich nichts.
Ja, also die Leute, die sich da so über Nebenwirkungen aufregen oder das quasi so vor sich hertragen, um sich nicht impfen lassen zu müssen. Ich glaube, die haben nicht unbedingt einen Überblick darüber, was alles sonst noch für Nebenwirkungen hat. Ne?
Ja, also zunächst mal muss man sagen.
Also sagen wir es so, die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen zu werden, ist höher, als dass da eine schwere Nebenwirkung ist.
Ja, wobei erstmal eine Nebenwirkung ist.
Erstmal ein Zeichen, dass die Impfung überhaupt nur wirkt.
Wollte ich gerade sagen, sie ist natürlich, sie ist normal und sie ist beabsichtigt, weil die Impfung soll ja was auslösen im Körper, nämlich Reaktionen. Und wenn diese Reaktionen nicht da wären, die sich natürlich auch irgendwie spürbar machen, also jeder, der mal, ich weiß noch, als ich vor so einer Afrika-Reise gegen Gelbfieber geimpft werden musste, das ist aber richtig, da gehst du erstmal 3 Tage auf dem Zahnfleisch. Ja, weil das ist die Nebenwirkung, die nötig ist, um auch die Impfung wirksam werden zu lassen. Ja. So. Und was jetzt aber gemeint wird mit der Angst oder Befürchtung ist,
ja, bei den
gibt es langfristige Nebenwirkungen.
Bei den mRNA-Impfstoffen?
Ja. Eigentlich weniger.
Genau, aber da gab es ja die größte Sorge, weil das halt eine neue Wirkungsweise ist.
Richtig.
Die es jetzt so als Impfung noch nicht gab. Ja. Allerdings ist die Technik aus der Krebsforschung schon seit, glaube 2 Jahrzehnten oder so, sind Wissenschaftler da dran.
Ja.
Es gab halt noch nie so viel Geld für ein Projekt wie jetzt für gegen die Corona-Impfung, sodass dort nie die Prüfphasen bis zum Ende durchgezogen werden konnten, weil das halt immer sehr viel Geld kostet.
Ja. Und es ist einfach so, mRNA, kann jeder auch nachgucken, der jetzt biotechnologisch nicht so auf dem Kiviv ist. mRNA zeichnet sich dadurch aus, dass sie eben nicht in den Zellkern geht.
Gut.
Ja.
Ist auch, gibt es Leute, die sich da besser auskennen, die darüber reden sollten.
Ja.
Du musst mich noch, mach noch eine Impfkampagne mit mir.
Ja. Tyler, zu welcher Gruppe gehörst du denn? Zu welcher Risikogruppe?
Das ist ein Interview und keine Impfkampagne.
Ja. Was du gerade machst. Gut. Doch. Also das Herausfinden der Betroffenheit steht ja am Anfang der Kampagne. Also zu welcher Risikogruppe gehörst du?
Mir ist nicht bewusst, dass ich zu einer Risikogruppe gehöre.
Gut.
Es gibt genug Menschen da draußen, die nicht wissen, dass sie zu einer Risikogruppe gehören. Mhm.
Aber gerade wenn dir nicht bewusst ist, dass du zu einer Risikogruppe gehörst, dann kann natürlich sein, dass du in Wahrheit genau deswegen zu einer Risikogruppe gehörst. Deswegen würde ich dir dringend empfehlen, dich impfen zu lassen, wann immer die Möglichkeit dazu besteht. Wir erleben es ja jetzt manchmal, dass Impfdosen, das ist der Plural, Impfdosen, die nicht verimpft worden sind im ersten Anlauf, zur Verfügung stehen. Und wenn du das, ich sag mal, Glück haben solltest, dass dir als jemand, der eigentlich noch weiter hinten in der Warteschlange steht, gesagt wird, hier ist noch ein Ticket in der dritten Reihe frei, wollen Sie es nehmen? Nimm es.
Mhm. Ja. Kann ich mich aber auch einfach impfen lassen, ohne zu einer Risikogruppe zu gehören? Einfach nur dafür zu sorgen, dass das nicht so verbreitet wird und so?
Im Moment noch nicht. Im Moment noch nicht, aber es gibt Hoffnungen, ich nenne das Hoffnungen, dass so ab Mitte des Jahres etwa so viel Impfstoff zur Verfügung steht, dass tatsächlich man auch sagen kann, es ist jetzt keine Mangelwirtschaft mehr, sondern man kann sich auch so impfen lassen. Es gibt jetzt schon einen grauen Markt, so ein bisschen wie Schwarzmarkt bei Tickets oder so, habe ich gehört. Also es gibt Leute, die die Kohle haben und auf irgendwelchen Wegen dann, obwohl sie noch nicht an der Reihe sind, finden natürlich mehr in USA oder anderswo statt, oder im europäischen näheren oder ferneren Ausland, dass es da so eine Art Impftourismus gibt, wo man dann, wenn man genug Kohle abdrückt, auch eher drankommt.
Mhm.
Also möglich ist das, alles ist immer möglich in der Marktwirtschaft, aber regulär wärst du, glaube ich, hättest du vielleicht so ab Mitte bis zweite Hälfte des Jahres die Chance, auch einfach so geimpft zu werden.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Nächstes Thema war der Khashoggi-Mord.
Mhm.
Also der saudi-arabische Journalist.
Ja.
Der die Botschaft in Istanbul, die saudische, in einem Stück betreten hat und nicht mehr lebend und nicht mehr in einem Stück verlassen hat.
So ist es.
Da hat jetzt die US-Regierung direkt...
US-Dienste.
Ach, die US-Dienste, die der US-Regierung untergeordneten Dienste, direkt den saudischen Kronprinzen, also MBS kürzen wir den immer ab, den saudischen Kronprinzen MBS direkt mitverantwortlich gemacht.
Ja.
Und da war die Frage von unserer Seite, ob die Bundesregierung denn sich dem anschließt. Was war da die Antwort?
Weißt du noch? Die Antwort war, dass die Bundesregierung keine eigenen Erkenntnisse hat. Und weil sie keine eigenen Erkenntnisse hat, wollte sie dann auch die Erkenntnisse fremder Dienste nicht weiter kommentieren.
Mhm. Also wie es passt, ne?
Wie es passt. Ja. Manchmal verlässt man sich sehr auf die Ergebnisse fremder Dienste, in dem Fall nicht so sehr. Aber Sie haben darauf verwiesen, dass die Rüstungsexportpolitik Richtung Saudi-Arabien nach wie vor gilt. Und das muss man dann eben jetzt auch mal sagen, der Export deutscher Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien ist seit Ende 2018 eingefroren, wurde auch mehrfach verlängert, das Exportverbot. Das bezieht sich allerdings nicht auf Rüstungsgüter, die in europäischer Koproduktion erstellt worden
sind. Was? Koproduktion?
Koproduktion.
Ach so, Co.
Koproduktion. Ja.
Entschuldigung, wenn ich zu lange zuhören muss.
Ja. Also koproduzierte Rüstungsgüter, also Panzer, die dann, oder Flugzeuge, die dann eben.
Also so deutsch-französische Joint Ventures haben dann kein Exportproblem.
Richtig. Ja. Leider.
Gut. Es ist aber auch, es ging ja eigentlich darum, ob quasi eine Verantwortung direkt bei MBS liegt dafür. Ja. Ich sage mal so, es ist sehr schwer vorstellbar, wie er nichts davon gewusst haben kann.
Ja, also das war auch der,
also eigentlich
der Tenor.
Unmöglich.
Das war auch der Tenor der Berichterstattung, dass diese Geheimdienste gesagt haben sollen, wenn man sich anguckt, die politische Struktur in Saudi-Arabien, wenn man sich anguckt, dass MBS sozusagen für die Geheimdienste verantwortlich war und ist, dass Personen, zu denen die eindeutig identifiziert worden ist, als zu der Mörderbande gehörig, aus seinem engeren Umfeld kommen, eigene Bodyguards von ihm, dann sei unterm Strich es mehr als unwahrscheinlich, dass das ohne sein Wissen geschehen sein sollte. Hm. Und das heißt dann mit seiner Billigung zumindest. Aber wie gesagt, da sagt die Bundesregierung,
so weit sind wir noch nicht.
Wir kennen ja nur diese Berichte, wir kennen aber nicht die geheimdienstlichen Materialien, auf denen das basiert. Deswegen können wir das nicht weiter kommentieren. Hm. Also da sind sie dann schon sehr gründlich. Hm. Sehr gründlich.
In der Beantwortung, in dem Fall. Dann war das nächste Thema, was uns interessiert hat, das private Dinner von Spahn, also privat in Anführungsstrichen. Privat war ja nicht als Gesundheitsminister, sondern als CDU-Parteivorstandsmitglied da war.
Ja.
Genau. Also gibt es eigentlich schon eine Internetseite? Ist Spahn noch im Amt oder so?
Es gibt mindestens immerhin mediale Forderungen, jetzt reicht's und er soll endlich mal zurücktreten.
Also ich habe vorhin einen lustigen, unterhaltsamen Tweet gelesen, dass eine gute Sache an der Pandemie ist, dass die ganze Sache mit den Masken jetzt bestimmte Netzwerke demaskiert.
Ne? Ja. Und
sowas.
Ja.
Ja. Also heute ist auch schon jemand zurückgetreten, glaube ich, deswegen.
Herr Nüßlein.
Mhm. Ja.
CSU-Bundestagsabgeordneter, der sich verdient gemacht hat und auch ein bisschen, glaube ich, verdient hat, bei der Vermittlung, von Masken, bei der erfolgreichen Vermittlung von Masken an die Bundesregierung, die da gekauft hat. Und der hat heute verkündet, dass er sich erstens, er hat ja sein Amt als Fraktionsvize niedergelegt, blieb ihm auch gar nichts anderes übrig, dass er das nicht wieder aufheben würde, das niedergelegte Amt, und dass er im Übrigen sich aus der Politik zurückziehen werde und im Herbst nicht wieder zur Bundestagswahl als Kandidat antreten würde. Also das hatte er sich, glaube ich, vor 2 Monaten auch noch ganz anders vorgestellt, und so endet dann eine politische Karriere, auch wenn man so will, an einer Form von Demaskierung. Also Herr Nüßlein gehört auch zu denen, die zwangsdemaskiert wurden, und jetzt hat er den Salat.
Salat. Hm?
Da bist du ja wieder.
Da bin ich wieder. Aber ansonsten macht Schmarrn noch einen super Job in der Pandemie, oder? Also wie das läuft, wie wir hier alle dreimal in der Woche seit einem Jahr getestet werden.
Ja, ja, seine Werte sinken und manche sagen nicht zu Unrecht. Also, übrigens war das so ein Moment, Montag war ja Steffen Seibert, Regierungssprecher, technisch da und es gab so einen Moment, da wurde er etwas schmallippig. Nämlich bei, als er sagte, ja, er spricht ja für die Regierung. Und an diesem Essen, da habe Herr Spahn ja nicht als Bundesminister teilgenommen. Also das Essen war mit Menschen, die dann aus der Wirtschaft, die vorher schon eine freundliche Aufforderung bekommen hatten, bitte der CDU Geld zu spenden.
Genau. Und zwar 1 Euro weniger, als das ist meldepflichtig gewesen wäre.
9.999 Euro. Warum die krumme Summe? Weil ab 10.000 Euro...
Weil sie nicht im Abspann genannt werden wollten.
Weil sie nicht im Abspann genannt werden wollten. Ja, genau. Nicht im Spendenbericht auftauchen.
Uns wollen. Kann man auch runde Summen und danach einfach eine E-Mail schicken, dass wir nicht im Abspann auftauchen.
Aber bei 10.000 Euro, da wäre ich an eurer Stelle dann auch... will ich erst mal gucken, wer ist das und warum.
Ja, tun wir gut. Dann auch.
Ja. So, wollte ich sagen, der Punkt war, hat Seibert ja. Dann eben, war schmallippig, als er sagte, naja, was sollte er dazu sagen? War immer die Frage, wie findet denn die Kanzlerin das? Und dann sagt Seibert... Ja,
vertraut sie ihrem Gesundheitsminister
vertraut, noch. Hatte er noch ihr volles Vertrauen? Und sagt, naja, das sei ja nun, das habe er ja nicht, an dem Essen habe er ja nicht... als Bundesminister teilgenommen, sondern als Abgeordneter. Und dazu sei ja alles gesagt worden. Und die Frage aber, ob man eigentlich, da er ja auch, wenn er da als Abgeordneter sitzt, dennoch immer noch Bundesminister ist, nicht? Ob man da überhaupt von einem privaten Treffen noch sprechen könne. Wie gesagt, da war Steffen S. sehr schmallippig.
Ja. Passiert auch. Auf jeden Fall ist es überraschend, dass es... Dass es ein Gesundheitsminister schafft, in einer Pandemie nicht als der fähigste Politiker rüberzukommen.
Ja. Wobei er besser gestartet war, also von der Wahrnehmung seiner Performance her.
Achso, naja, die war schon bei mir, vorher an.
Also,
naja, ich hatte nie große Erwartungen, aber sagen wir es.
Aha, na gut.
Gut.
Ja, ich bitte dich, vor einem Jahr, da dachten manche noch, oh, vielleicht wird das doch...
Ja, stimmt, vor einem Jahr hat er uns ja gesagt, wir brauchen uns keine Sorgen machen, wir haben alles unter Kontrolle, als das in China losging und die ersten Fälle in...
Das war das allererste.
Automobilzulieferer.
Ja, München. München. Und dann...
Macht euch keine Sorgen, wir haben alles unter Kontrolle.
Ja, und dann kam sozusagen die erste Phase der Pandemie und da dachten auch alle noch, Donnerwetter, Dollar-Krisenmanager und wird der nicht, er war ja Team... Oder ist immer noch, weiß gar nicht, Team Laschet. Nicht? Und da dachten wir, ob nicht doch der Spahn heimlich den Laschet überholt.
Stimmt.
Was Frage Parteivorsitz der CDU und auch Frage Kanzlerkandidatur angeht. Ich glaube, auf der Überholspur sieht ihn derzeit niemand mehr.
Nee. Ja, aber es ist noch nicht Samstagabend 23:55 und er sucht dringend einen Parkplatz. So weit ist es noch nicht, wenn wir im Autobahnbild bleiben.
Ja. Nein.
So weit ist es leider noch nicht. Ja. Dann ging es weiter mit Seenotrettung. Die Sea-Watch 3, also mittlerweile ist das Problem gelöst. Die durften, glaube ich, anlegen in Italien.
Ja.
Aber gab es Frage ans BMI, ob sie sich da nicht ein bisschen einbringen können, weil die Sea-Watch 3 mit 363 Menschen an Bord, die sie aus dem Vormertrinken im Mittelmeer gerettet haben, tagelang wieder ohne Anlegererlaubnis an einem Hafen rumgetrieben sind.
Ja.
Also das Grundsystem, dass man dort versucht, das einfach auf die lange Bank zu schieben und...
Naja, es ist so, dass... muss man dann schon sagen, die Bundesregierung argumentiert auch immer so.
Und die Worte sind immer warm und nett, aber... Ja,
nee, es ist schon so. Und das ist europäisches Regelwerk, das muss man einfach sagen. Zuständig für die Aufnahme ist das Land, vor dessen Küste sich das abspielt. Und das ist nun mal Italien.
Mhm.
Ja, Deutschland kann nicht sagen, fahrt sie doch hier nach Bremerhaven.
Das ist richtig.
So ist es einfach nicht. Ne? Mhm. Deutschland, nee, ist einfach nicht so. Wenn die in der deutschen Bucht als Schiffbrüchige gelandet werden und so, dann ja, aber Mittelmeer und so, das ist einfach.
Aber physisch unmöglich wäre das nicht, aus dem Mittelmeer zur Nordsee zu kommen.
Ja, aber Aber der richtige,
ich weiß, was du meinst, ja.
Der richtigere Weg ist schon. Und in der zweiten Ebene wird dann.
Aber das ist doch ein Problem, oder? Also ich meine, es ist eine europäische Außengrenze und dann ist halt nur Italien zuständig.
Ja, so ist es.
Ja. Ja. Oder die Hirnis auf dem Balkan.
Ja.
Da wurden übrigens die illegalen Pushbacks jetzt von der Menschenrechtskommissarin der EU vor Ort bestätigt erstmalig. Ja. Also wirklich vor laufender Kamera hat sie gesagt,
hat stattgefunden.
Jo. Ja, bis jetzt vor allen Dingen im Innenministerium wurde ja immer so getan, als davon haben wir keine Kenntnisse. Mhm. Einfach mal bei der EU-Menschenrechtskommissarin nachfragen im BMI. Gut.
Ist das alles am Montag passiert?
Was das ist nicht alles am Montag passiert. Das ist mir nur gerade in den Kopf gekommen.
Wir gehen schon so jetzt ein bisschen, machen einen kleinen Crosslauf durch die Woche, ne? Sachen, die uns aufgefallen sind.
Ja, genau.
Okay. Ja.
So viel zum Montag.
Nachdem er eben sagt, dass nicht alles am Montag passiert.
Dann 3. März, Mittwoch. Ja. Da hieß die PK exekutiver Fußabdruck.
Ja, warum hieß sie so? Ich weiß es nicht mehr. Weißt du das noch?
Muss ich kurz gucken.
Ist am Mittwoch, was war denn am Mittwoch?
Fällt mir gleich noch ein.
Ja.
Also es gab Fragen zum Lieferkettengesetzchen?
Ja, oh ja, stimmt.
Das hat ja jetzt auch also es kommt ja jetzt.
Ja.
Heißt aber irgendwie irgendwas mit Verantwortung oder so.
Ja. Heißt das Verantwortlichkeitsgesetz oder so ähnlich?
Erzähl mal, wie toll du es findest und wie lang diese Kette ist und wie fest. Weil Ketten sind ja immer nur so stark wie
ihre schwächsten Glieder bekanntermaßen. Ja. Und die große Frage war eben die deutsche Endabnehmerseite.
Sorgfaltspflichtengesetz.
Genau, Sorgfaltspflichtengesetz.
Sorgfaltspflichtengesetz.
Welche Verantwortung hat in dem Fall dann die deutsche Seite, die Einhaltung von Menschenrechtsvorstellungen in der gesamten Lieferkette zu überwachen, zu kontrollieren, dafür zu sorgen, dass das eingehalten wird? Und da hat man sich, nachdem die Wirtschaft, das ist ja lange im Gespräch schon und im Gezerre dieses Gesetz, nachdem die Wirtschaft immer wieder gesagt hat, ja, wir können aber doch nicht sozusagen bis zum Subunternehmer des Subunternehmers des Subunternehmers nachkontrollieren, das überfordert uns, ist jetzt so eine Gummiformulierung gewählt worden, die heißt, es gibt eine abgestufte Verantwortung der deutschen Endabnehmerseite, je nachdem, wie weit man tatsächlich Zugriff hat auf die einzelnen Stellen da in der Subunternehmerkette. Das ist eine Gummiparagraph-Formulierung. Da werden sich Unternehmen, wenn es nicht direkt der direkte erste Auftragnehmer ist, der da was versemmelt, werden sich, fürchte ich, Unternehmen rausreden können. Und die Institution, die das zu kontrollieren hat, das BAFA, eine Behörde, die im Wirtschaftsministerium untersteht.
Also man kann dann jetzt nicht klagen, sondern es gibt eine Behörde, die dann dafür zuständig ist, Verstöße festzustellen und Bußgelder auszusprechen.
Genau. Und diese Behörde hat 65 Planstellen dafür. Und es werden in Zukunft an die 3000 deutsche Unternehmen sein, die da runterfallen. Und wie viele Subunternehmer dann in der Lieferkette stehen, kann man dann multiplizieren. Und wie das 65 Mitarbeiter schaffen sollen oder schaffen können, da darf man auch mindestens 3 dicke Fragezeichen dran machen. Das heißt also, ich glaube, dieses Lieferkettengesetz ist wirklich, es ist ein zahnloser Tiger, wenn überhaupt Tiger.
Gut gemeint, schlecht gemacht, würde ich sagen. Ne?
Mhm.
Ja. Dann ging es weiter mit der Personenvorratsdatenspeicherung. Also im Innenministerium gibt es jetzt den Plan, dass im Internet alle immer mit Klarnamen auftreten müssen.
Ja.
Ja, weil ich ja auf der Straße auch immer mit meinem Personalausweis auf die Stirn geklebt rumlaufe.
Ja.
Ne?
Deswegen jedenfalls, wenn du dich anmeldest. Wenn du dich irgendwo anmeldest, bei irgendeinem, nicht wenn du schon irgendwo angemeldet bist, bei jeder, ne, ich logge mich heute ein. Nein, aber bei der Erstregistrierung und bei der Erstbenutzung, da musst du mit Klarnamen, Geburtsdaten, Perso-Identifizierung, musst du dich registrieren lassen, damit
das Ziel ist doch im Endeffekt, dass jede Aktivität im Internet dann einer konkreten, echten Personen zugeordnet werden kann und man weiß, wer das ist.
Ja. Und da sagt das Bundesinnenministerium, sagt, ja, wir müssen eben zur Kenntnis nehmen, dass auch die Planung von Straftaten sich zunehmend ins Digitale verlagert und so wie es bisher möglich war, Postgeheimnis einzuschränken oder auch Telefongeheimnis einzuschränken. Also die Verbrecher planen jetzt ihre bösen Taten nicht mehr am Telefon, sondern irgendwie anders. Und deswegen müssen wir die Möglichkeit haben, die Strafverfolgungsbehörden da direkt immer jeweils einen schnellen Zugriff zu machen auf diese Daten. Das kann man natürlich, man kann das so argumentieren und so tut das Innenministerium auch. Gleichwohl muss man wissen, da wird ein Wahnsinnsberg von Daten erstmal bei allen Anbietern und Providern und Plattformen geschaffen. Und was aus diesen Daten, aus diesem gigantischen Datenberg, das sind ja, wenn man so will, mehrfache Einwohnermeldeverzeichnisse, die bei Yahoo, bei Google, ich weiß nicht wo, überall angelegt werden. Ob die da alle sicher im Panzerschrank liegen und dann nur, wenn tatsächlich man sagt, oh, hier großes Verbrechen, wir müssen hier Entführung aufklären oder sowas, Kapitalverbrechen, habe ich meine Zweifel. Also ich finde, da wird unter dem Argument der Verbrechensbekämpfung wird ein Risikopool, ein Risikofaktor, ein Wahnsinnsdatenberg geschaffen, der Missbrauchsmöglichkeiten einfach schafft.
Ja, vor allen Dingen ist die Begründung halt auch viel zu pauschal und falsch. Ja, also die Begründung ist halt, dass also der Sprecher vom Innenministerium kriegt dann immer seinen Zettel mit. Ne? Was soll ich da sagen, wenn mir da der Vorwurf kommt, dass das doch nur eine neue Art ist, eine Vorratsdatenspeicherung
einzuführen? Eine anlasslose.
Anlasslos vor allen Dingen auch. Dann ist seine Antwort oder seine Art, uns zu überzeugen, ist dann immer, wenn Sie sich früher einen Telefonanschluss bei der Telekom gebucht haben, also Post damals, dann mussten Sie ja auch Ihren Namen angeben. Ja. Also die Argumentation ist immer, dass wir machen hier ja nichts anderes im Digitalen, als das, was im Analogen sowieso schon Standard ist. Ja. Und das ist aber falsch. Also das ist einfach nicht richtig.
Ja, weil es ist so auf der einen Seite richtig, aber
ich mache ja noch
es wird noch mehr gemacht.
Genau, das ist ja das Problem. Ja, ja. Also es wird ja nicht nur das gemacht.
Genau.
Ja, weil online mache ich ja nicht nur telefonieren.
Ach.
Ja. So, es gibt Generationen, die das fast schon gar nicht mehr wissen, dass man das auch zum Telefonieren benutzen kann, das Gerät.
Das sind ja Sachen.
Bitte, schlimm, ne?
Ja, Wahnsinn. Ja. So, und dann darf man eben auch nicht vergessen, dass ein Teil derer, die da demnächst die Hüter unserer oder die Schatzbewahrer unserer aller Daten sein werden. Das sind Unternehmen, die haben selber sehr eigene wirtschaftliche Interessen dran, mit diesen Daten was machen zu können.
Daten sind das neue Öl, hat die Kanzlerin gesagt.
Genau. Und die legen, da werden gerade neue Großtankstellen oder Ölkavernen geschaffen.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass also die deutschen
Datenfelder auch mal anbohren.
Ja, gut. Und das ist aber, der Witz ist, bei dem Thema waren, glaube ich, an dem Tag Thilo und ich die einzigen, die danach gefragt haben.
Zumindest in der Regierungspressekonferenz.
Und das ist eigentlich, finde ich, bedenklich.
Ja, also die meisten Menschen sehen das total unproblematisch. So, ich habe ja nichts zu verbergen, Vorhänge sind offen. Ja, dann gib mir noch mal dein Handy und deinen PIN.
Ja. Ne? Ja. Ja. Ja.
Okay.
Nicht okay.
Lobbyregister war noch ein Thema am Mittwoch.
Mhm.
Wollen sie nicht, ne?
Nö.
Also das wäre ja eigentlich fast so ähnlich wie das, was sie für uns wollen, nur für sie selber.
Ja. Ja. Ja, man kann nicht alles machen.
Ja.
Das ist eine Ausgleichsmaßnahme.
Ja.
Wird kompensiert.
Gut, dann kommen wir mal zum Donnerstag, nämlich gestern. Da war die neue Parteivorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Welzow, zu Gast bei Jung und Naiv. Das fanden wir sehr gut, denn sie ist ja noch nicht, ich glaube zwei Tage war, ist ja gestern, war das Interview, vorgestern ist sie, glaube ich, gewählt worden.
Am Wochenende, ja.
Am Wochenende?
Ja.
Ja, vielleicht 3 Tage, mag sein. Aber so schnell, so ein langes Interview, sich dem zu stellen, fand ich gut. Und du? Jetzt wissen ja alle, dass sie ihr nicht eingefallen ist, in welchen Ländern die Bundeswehr aktiv ist.
Dazu möchte ich mich nicht äußern, weil wir sprechen hier über das Regierungstagebuch. Wir sind ja das Regierungstagebuch.
Machst du einen schmalen Fuß, Hans, oder was?
Nein, sie ist ja nicht Regierung und es fand alles nicht statt in der Regierungspressekonferenz.
Ja, aber wir reden ja über die Junge Naivwoche und gestern Susanne Hennig-Welt so.
Hier findet also klammheimlich eine Themenerweiterung statt. Ja gut, wenn du es so sehen willst. Also ja, das war ein interessantes Interview. Sie war auf ihre Weise sehr authentisch. Mhm. Menschen sind so, wie sie sind. Und guckt es euch an. Und reduziert es bitte nicht auf einen blinden Fleck, den sie da hatte, wo sie wirklich nicht nur in den Fettnapf gestiegen ist, sondern sozusagen einen Körper reingemacht hat mit Ansage. Das ist schon bitter für eine frisch gewählte Vorsitzende, wenn sie bei einem zentralen Thema A, ihrer eigenen Partei, B, für mögliche Bündnisse, da ist eben die Frage, Bundeswehr, Auslandseinsätze ist ein zentrales Thema. Mhm. Und wenn sie da keinen Plan hat oder offenbart hat, dass sie mindestens gestern nicht so richtig wusste, wie da die Sachlage ist, das ist einfach doof.
Ne? Ja, es ging ja auch noch reduziert es nicht darauf, es ging auch noch um ganz viele andere Themen. Also erstmal ihr Werdegang, fand ich interessant.
Ja.
Dann Rot-Rot-Grün, geht das überhaupt mit den Linken? Ja. Dann um die DDR, um demokratischen Sozialismus, um die NATO, Waffenexporte, Putin, unser Gesundheits- und Rentensystem.
Ja.
Ist auch ein schlechter Name, stell mal, französische Korrespondenten in Frankreich, die müssen sich doch scheckig lachen den ganzen Tag. Naja, gut.
Bei Hennig-Welt so?
Nee, bei Putin.
Ach so. Hm. Na, du wechselst wieder die Person.
Ja, schlimm, ne?
Ja, tatsächlich.
Dann ums neue Deutschland, also die Tageszeitung.
Hm. Ja? Ach so.
Hat sie jetzt direkt ein Problem an der Backe?
Ja. Ja.
Kiffen? Ja? Also, wenn es nach Susanne geht, können wir abends einkiffen. Müssen nicht Bier trinken. Mhm. Wenn es nach CDU geht, müssen wir Bier trinken. Mhm. Oder Wein, wenn Frau Klöckner das Sagen hat.
Ich bin dafür Entscheidungsfreiheit und wüsste, was ich wähle. Und gab amüsante Reaktionen.
Jetzt gibt es gerade Fragen, wer ist der Herr links und wer ist der Herr rechts? Muss ich mal kurz umdenken. Ja. Ich bin der Producer von Jung und Naiv, Alex Theiler. Mhm. Und das ist Hans Jessen.
Ja. Hallo.
Genau.
Alle Fragen beantwortet. Und wir sind beide, dreimal die Woche sind wir Insassen in den Regierungspressekonferenzen.
Ja.
Und gucken uns das, was da erzählt oder auch nicht erzählt wird, als teilnehmende Beobachter oder beobachtende Teilnehmer an. Und wir können ja nachher auch nochmal drüber reden. Es gibt ja Menschen, die sagen, wie haltet ihr das nur aus? Und ich hätte schon tausendmal, was weiß ich, ein Magengeschwür gekriegt oder so.
Dann ging es weiter.
Ja.
Also gucken, Interview. Interessant. Mhm. Und ich glaube, ist ja eine Doppelspitze. Frau Wissler ist...
Könnte man sagen, brauchen sie auch.
Gut. Frau Wissler kriegen wir auch noch vor die Kamera.
Ich bin davon überzeugt.
Dann ging es weiter heute mit Erstregierungs-, also Spahn war heute so früh in der PPK, dass wir gesagt haben, das sparen wir uns. Jetzt gibt es einen Lockerungsplan, ne?
Ja, ja.
Also die
Locker-Down-Talk.
Ja. Mhm. Weil alles so gut läuft, ne? Also weil die Inzidenzen so niedrig sind und weil sich eigentlich gar keiner mehr dran erinnern kann, was Corona überhaupt war, können wir jetzt auch mal wieder aufmachen.
Ja, also der Grund ist natürlich ein anderer. Es ist schon so, Politik kann sich nicht nur an dem orientieren, was Wissenschaftler
und die Leute haben die Schnauze voll. Ich habe auch die Schnauze voll, aber ich habe auch keinen Bock auf 50.000 neue Tote in den nächsten 3 Monaten.
Keiner hat das und deswegen ist das, was da jetzt stattfindet, Das ist eine Art Corona-Roulette.
Ja.
Es ist ein Wettlauf.
Seibert meint da heute, hoffentlich funktioniert's.
Hoffentlich funktioniert's.
Also Sie hoffen jetzt?
Ich möchte das auch gerne hoffen. Gleichwohl sind die Risiken einfach ziemlich hoch. Und es gibt auch, und das muss man der Bundesregierung dann auch wirklich vorhalten, die Chancen, dass es hoffentlich funktioniert, sind dadurch verschlechtert worden, dass das deutsche Impfmanagement einfach schlechter gemanagt ist, Föderalismus als Problem hin oder her. Es ist aber schlechter gemanagt worden und wird schlechter gemanagt als in so ziemlich den meisten umliegenden oder auch weiter entfernt liegenden Nationen. Deswegen haben wir eine wesentlich niedrigere Impfquote, wenn man schon jetzt mal sagt, die Tatsache der Impfung, der Prozentsatz der geimpften Bevölkerung ist relevant für die Risikoabschätzung zwischen Lockerung und Infektionsgefahr. Und wenn dann die deutsche politische Seite und eigentlich auf allen Ebenen sozusagen diesen Anteil, den sie selbst beeinflussen kann, als risikominimierend so schlecht managed, das ist die Hauptkritik, die man da einfach, finde ich, artikulieren muss. Ja. Wir haben Gäste.
Ja. Thilo im Hintergrund, aber.
Ja. Gut.
Gut, dann kommen wir zur PK heute. Gab es Fragen zum letzten Schritt des Atomausstieges? Wurden jetzt irgendwie die letzten Zahlungen, die dann noch getätigt werden müssen?
2,5 Milliarden. Kriegt die Energiewirtschaft nochmal gezahlt dafür, dass ihr ja durch den Ausstieg nach Fukushima, dass ihr da Gewinne entgangen sind, mit denen sie hätte rechnen können.
Mhm. Hm? Ja. Es wurden ja auch wegen Corona eine Menge Läden zugemacht.
Ne? Ja.
Denen sind ja auch ziemlich viele Gewinne entgangen.
Ja. Ja, aber ich glaube, das gilt nicht bei direkten Naturkatastrophen. Corona ist ja als Virus bei uns real existent. Fukushima nicht direkt ein Atomkraftwerk auf deutschem Boden. Also schwierig, das zu vergleichen. Aber man hätte so eine Entschädigungsmathematik schon auch gerne. Auch wenn man nicht gerade Besitzer eines größeren Kraftwerksparkes der atomaren Ausrichtung ist.
Gut, dann gab es noch Frage von uns zum KSK-Skandal.
Ja.
Also völlig ungeklärt ist immer noch, wann jetzt wirklich die Ministerin davon wusste.
Ja.
Und vor allen Dingen auch, was mit dem Führungspersonal, was zu den betreffenden Zeitpunkten, da gab es ja auch in der Vergangenheit schon viele Skandale, in der KSK war und jetzt nicht mehr in der KSK ist, sondern general irgendwo anders.
Ja.
Das klang so ein bisschen so, als müssen wir nochmal ganz genau gucken.
Ja.
Also irgendwo wieder so eine Amnestiebox aufstellen oder so.
Naja, sagen wir mal so, KSK.
Können die dann ihr Laub reinschmeißen.
KSK war ja sowieso schon seit einem oder zwei Jahren eigentlich nur auf Bewährung.
Ja.
So, und ich würde jetzt einfach sagen, sie haben die Bewährungsauflagen nicht eingehalten.
Hm.
Und dann denke ich, rückt der Zeitpunkt einer tatsächlichen Auflösung dieser Einheit dann doch irgendwie näher.
Ja.
Wäre jedenfalls eine nicht unlogische Konsequenz.
Hm. Aber dann nicht aufhören mit gucken.
Ne? Natürlich nicht.
Ja. Du.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja immer wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Dann gab es heute, der Außenminister war in der... Oh, dein Hemd ist kaputt.
Oh, Maja.
Siehst mal, wie Hans sich hier einsetzt.
Ja, wie ich mich hier einsetze. Ja. Wundgescheuert.
Also der Außenminister war mal in der in der Bundespressekonferenz. Ja. Ist er ja selten.
Ja.
Also wirklich selten.
Ja.
Weiß jetzt gar nicht, wann das letzte Mal.
Als Schirmherr.
Als Schirmherr von irgendwas, ne?
Ich hatte ja, von Deutschland hilft. Also ich weiß, Schirmherr ist jetzt...
Ach so, heute,
das,
ja.
Das, heute, ja.
Heute war er da, weil ja, ja. 20 Jahre Deutschland genau. hilft.
Ja.
Vorschauende humanitäre Hilfe als neue Herausforderung.
Ja.
Ist der Titel gewesen.
Ja.
Also die humanitäre Hilfe soll jetzt vorausschauend werden.
Mhm. Ja.
Das verstehe ich noch nicht ganz so. Also...
Naja, man muss eben schlicht und einfach drauf
vorbereiten. Also nach der PK auch nicht, vor allen Dingen.
Ja, es war so ein bisschen, also man soll das nicht kleinreden. Also es ist immer gut, wenn in Katastrophen, also Tsunami ist natürlich so eine, so ein Role Model, was man da hat. Wenn dann humanitär geholfen wird, wenn Menschen Geld dafür spenden, dass sofort direkt anderen Menschen in Not geholfen werden kann. Das kann man ja auch gar nicht schlecht finden. Und wenn dann, wenn sowas unterstützt wird von Regierungsmöglichkeiten, ob das Transportkapazitäten sind oder auch Geld, das ist ja nichts Falsches.
Nee.
Das ist nichts Falsches. Und was in dem Fall eigentlich ganz gut war, war, dass auch nochmal zugeschaltet war, zum Beispiel Professor Latif, Mujib Latif, einer der renommierten deutschen Klimaforscher.
Geomar Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung Kiel.
Ja, der schon, ehe es Scientists for Future gab, er gehört zu denjenigen, die wirklich seit 10 Jahren sich den wissenschaftlichen Mund fusselig reden über die Auswirkungen des Klimawandels, die Gefahren, die Risiken. Also er schon
dann ja, warum war der dann bei dem Thema überhaupt da? Weil das natürlich zu humanitären Katastrophen führt. Ne?
Weil das zu humanitären Katastrophen führt.
Ja.
Eben. Weil Witterungsveränderungen bewirken dann eben auch klimatische Veränderungen. Und da hat er in einer ziemlichen Eindringlichkeit nochmal darauf hingewiesen, dass man eben nicht unter dem Eindruck von Corona jetzt vergessen sollte, dass eigentlich die größere Problematik, das hat er auch eindeutig so gesagt, er sagt, über Corona kommen wir irgendwann in 1 oder 2 Jahren vermutlich irgendwie weg. Klimawandel nicht.
Hm.
Hat er ziemlich gut und ziemlich klar benannt.
Also was ich gut fand, Tilo hat ihn dann gefragt, welche Verantwortung denn die Bundesregierung bei dem Thema hat, weil die sitzt ja hier direkt neben ihnen in Form des Außenministers. Hm. Und üblicherweise ist das ja so, dass die Spezialisten, Wissenschaftler, die dann mitgebracht werden auf solche Pressekonferenzen, wo Minister anwesend sind, immer sehr vorsichtig ihre Kritik formulieren. Und er hat ja mal ordentlich eingeschenkt, würde ich sagen.
Ja.
Da hat der Heiko ein bisschen verkniffen geguckt. Ne?
Ja, er hat dann mit seinen stechenden Augen die Tischplatte festgenagelt.
Not amused war der Maas.
Nee. Ja.
Ja, das war die Woche.
Aha.
Jetzt haben wir ein langes Wochenende. Und irgendwas war mit wegen vorher. Ach, wie hältst du das eigentlich immer aus, Hans?
Ist ja
immer so eine Frage, ne? Also in den Kommentaren kommt oft die Frage, wie haltet ihr das aus? Ich würde die ganze Zeit nur ausrasten.
Ja. Es ist eigentlich, finde ich persönlich, gar nicht so schwierig. Ich meine, sonst, ich bin da ja insgesamt, wenn man so die verschiedenen Stufen meines Berufslebens einrichtet, bin ich da seit 20 Jahren Mitglied in dieser Bundespressekonferenz. Natürlich, manchmal, da stülpt es dir von innen her fast den Magen und so. Es ist aber auch, klingt jetzt vielleicht komisch, aber das ist auch ein Stück weit eine sportliche Herausforderung, weil es geht auch darum, Regierungssprechern, die manchmal nicht sagen wollen, was sie eigentlich wissen, manchmal nicht sagen dürfen, was sie eigentlich wissen und manchmal auch keine Ahnung haben, worum es geht. Sozusagen da diese tendenzielle Informationsblockade, die es da auch gibt oder die fadenscheinigen oder unzureichenden Informationen, da mehr rauszukriegen. Das ist Millimeterarbeit manchmal. Das macht aber ehrlich gesagt Spaß. Klingt jetzt komisch, aber das macht Spaß, wenn man mit Sprecherinnen oder Sprechern sozusagen darum ringt, gibt es in einem Halbsatz jetzt dann eben doch noch eine Antwort mehr oder nicht. Manchmal gelingt da was, bei Weitem nicht immer. Und wir wissen auch, dass eben es auch Sprecherinnen und Sprecher gibt, wenn die da schlecht aussehen, das wissen die meistens ziemlich genau. Und ihre Pressestellen, die ja auch alle mitgucken aus den Behörden, die BPK wird ja übertragen, auch eingeschleift, wie man so sagt, die wissen auch, wann sie eine schlechte Performance hatten. Und manchmal passiert dann tatsächlich was. Dass dann, man merkt das manchmal beim nächsten Mal, dass dann auf einmal ein Ministerium zu einem Thema, wo sie beim letzten Mal nicht so richtig sprechfähig waren oder so, auf einmal haben sie dann eine Position. Das sind so minimale Erfolgserlebnisse. Ich nenne es jetzt mal im Kampf um Transparenz und Öffentlichkeit. So. Hm? Das finde ich reizvoll und das mache ich auch gerne. Hm? Es ist nicht so, wenn jetzt mein Anspruch wäre, ich gehe dahin und finde, das sind sowieso alles Verbrecher da rum.
Nein.
Das sind sozusagen, ne, die...
Also erstens sind das ja eh nur die Sprecher.
Ja.
Ja, also die machen die Politik jetzt nicht direkt.
Ja.
Gut, Herr Seibert so ein bisschen.
Naja, ja, der gehört schon ja. Zum erweiterten
die,
Küchenkabinett.
Die anderen nicht.
Ja, ja, das stimmt. Die wenigsten. Ja, aber es geht darum, Sie sind dazu da, Öffentlichkeit herzustellen. Mhm. Öffentliches Interesse durch Antworten. Zumindest ist unser Anspruch da und der wird durch die Fragen beileibe nicht immer und ziemlich häufig sogar nicht hinreichend befriedigt. Aber dann geht man eben beim nächsten Mal wieder hin und macht es dann neu. Ist ein bisschen, ich weiß gar nicht, wer das war, der sagte, man muss sich Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen.
Ja,
man
wusste zumindest, was er als nächstes macht.
Ja. Und so gesehen ist das also nichts mit Magengeschwür, sondern es ist, naja, wenn man Lust am Armdrücken hat, dann geht man auch beim nächsten Tag wieder zum Armdrücken.
Ja, vor allen Dingen sind gerade die Regierungspressekonferenzen in der Bundespressekonferenz ja auch immer so eine Momentaufnahme. Ne?
Ja.
Also da wird halt früh die Sprache zu den Themen, von denen man denkt, dass sie kommen könnten, aufgeschrieben. Dann landen die auf dem Zettel. Das sind dann die Zettel, die Sprecher dann ganz hektisch hin und her wurschteln, wenn eine Frage kommt, um das dann zu finden. Und dann kann man dann als Journalist feststellen, gibt's dazu schon, ne? Oder haben, wenn die das noch gar nicht auf dem Schirm gehabt haben? Dann muss man dann halt abwarten bis zur nächsten Regierungspressekonferenz, was dann auf dem Zettel steht.
Ja. Es ist mir jedenfalls lieber, wir haben diese Institution, Bundespressekonferenz, mit den Regierungssprechern oder Ministeriumssprechern, die da dreimal die Woche antanzen, als Gäste, als dass wir sie nicht hätten.
Mhm.
So einfach ist es.
Gut.
Ja.
Das war die Woche.
Mhm.
Schönes langes Wochenende
an
alle Berliner und noch ein paar andere.
War ja auch ein langes Tagebuch.
Ja, ging. Dreiviertelstunde.
Ah ja, gut.
Also Dreiviertelstunden.
Ja, für drei Tage, das haut schon hin. Okay. Ja, nächste Woche vielleicht wieder, ne?
Ja. Mhm. Mal gucken, wie ich es so hinkriege im Schreiben.
Ja, gut. Okay. Liebes Tagebuch.
Ja.
Das war's für heute. Können wir jetzt eigentlich aufstehen?
Kannst aufstehen.
Ja. Tatsächlich, das ist. Das muss man.